Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Umso herzlicher, weil als ich reinkam, bin ich bei vielen einfach vorbeigeschossen hin zur Technik, um ja diese wunderbare Präsentation abzugeben, die nur aus dem Text besteht, den wir heute lesen, aber für alle zum Mitlesen. Umso herzlicher grüße euch Gott alle miteinander. Ja, du hast das so wunderbar gesagt. Lieber Paul, ab und zu brauchen wir eine andere Perspektive, um irgendwie durchzuhalten, um auch Gott zu sehen und auch manches in dieser Welt auszuhalten. Und ich würde sagen, da können wir heute wieder einiges lernen aus unserer Geschichte, die wir gemeinsam anschauen. Wir sind weiter unterwegs in der Apostelgeschichte. Und heute gibt es gleich zwei Geschichten, die irgendwie, wenn man sie getrennt liest, gar nicht so zusammenpassen. Warum ist das so? Letzte Woche war der Rudi Schott bei uns und hat sich nicht an unseren Predigtplan gehalten. Ja. Und würde aber allen empfehlen, die Predigt nachzuhören. Sie war wirklich sehr, sehr gut und sehr motivierend. Wer es nicht gehört hat, nachhören bitte. Und wir haben dann überlegt, soll man es verschieben, soll man was weglassen? Und ich habe gesagt, ich habe die nächste Predigt, die schauen wir uns einfach an. Und wie ich das ganze Stück durchgelesen habe, haben wir gedacht, ja, es sind auf den ersten Blick zwei unterschiedliche Geschichten, aber es ist doch etwas Interessantes, ein schöner, interessanter Spannungsbogen, den ich mit euch teilen möchte. Und so gibt es halt eigentlich zwei Predigten in einer oder zwei Geschichten in einer Predigt. Ja. Bitte? Ja, natürlich. Es gibt ja nur Zusammenfassungen, also dreimal so lang. Nun, wie werden wir es angehen? Wir werden uns zuerst die erste Geschichte anschauen, dann werden wir die zweite anschauen und dann werden wir schauen, okay, was ist jetzt der interessante Spannungsbogen, den ich da drinnen sehe. Ne? So werden wir es angehen, ne? Wenn es recht ist. Gut, bevor wir in den Text reinschauen der ersten Geschichte, einfach noch einmal, dass wir ankommen in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist ja sozusagen der Siegeszug des Glaubens von der Entrückung Jesu und den die Apostel den Glauben hinausgetragen haben in die Welt, oder ich könnte auch scherzhaft sagen, es ist die Eroberung Roms. Jetzt nicht die militärische oder politische, aber die glaubensmäßige Eroberung Roms. Und derzeit sind wir aber noch in Jerusalem. Alles spielt sich noch in Jerusalem ab, dem geistlichen Zentrum des Judentums, wo der Tempel Gottes steht und die berufene Priesterschaft, um den Tempeldienst dort ordentlich zu verrichten. Und das wird auch so bleiben bis zum Ende von Kapitel 7, das heißt, die ersten sieben Kapitel haben Jerusalem als Zentrum. Und was ist bisher geschehen? Das ist vielleicht auch ganz interessant. Jesus ist entrückt worden. Die Jünger haben sich getroffen, haben auf die Berufung durch den Heiligen Geist zu Pfingsten gewartet und dann haben sie aber begonnen zu predigen. Und was haben sie gepredigt? Dass Jesus der Erlöser ist und Gottes geliebter Sohn und Versöhner mit Gott, und in diese Richtung ist es gegangen. Und das Erstaunliche war, x-tausend Menschen, wirklich tausende Menschen haben sich innerhalb von kurzer Zeit zu dieser Gemeinschaft bekannt und sind in diese Gemeinschaft eingetreten. Es war ein unglaublicher, unübersehbarer Zulauf an Gläubigen und das blieb den offiziellen, höchsten Verantwortlichen für die jüdische Glaubensgemeinschaft nicht verborgen. Und ich meine sie jetzt nicht als Würdenträger ganz bewusst, sondern sie hatten eigentlich auch die Verantwortung über die richtige Ausrichtung des Glaubens. Wie weit sie dem nachgekommen sind, werden wir nachher noch anschauen. Aber eigentlich waren sie die Hüter und die Verantwortlichen des Glaubens und die Stellvertreter des Volkes vor Gott. Das ist auch in der Tora so beschrieben. Ich möchte wirklich darauf hinweisen, die haben sich das nicht selber ausgesucht. Ob sie es richtig ausgeübt haben, das Amt, das können wir gerne anzweifeln, das hat auch Jesus immer kritisiert, aber im Grunde hatten sie eigentlich diesen Auftrag. Und es kam natürlich zu Konflikten, zu massiven Konflikten, und in dieser Geschichte stehen nun, die wir hören, die Apostel zum dritten Mal verhaftet vor dem Hohen Rat, vor der Hohen Priesterschaft. Also zum dritten Mal eingefangen, hingeschleppt, verhört. Wir schauen uns an, wie das Ganze ausschaut. Moment, ich glaube, irgendwie funktioniert es nicht. Bitte einfach. Genau, Teil 1, wir sind ja bei der ersten Geschichte, gleich noch einmal bitte. Danke, irgendwas geht da nicht. Nicht so tragisch. Und sie brachten die Apostel vor den Rat. Und was sagen sie? Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes, gemeint ist Jesus Christus, zu lehren? Fragten die hohen Priester. Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben. Doch Petrus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen ließt. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, damit Israel umkehren und sich Gott zuwenden kann und Vergebung seiner Sünden erhält. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Bei diesen Worten wurden die Mitglieder des Hohen Rates sehr wütend und sie beschlossen, die Apostel umzubringen. Es schaut jetzt durch unsere Brille, weil wir die Heilsgeschichte kennen und den Fortlauf der Geschichte jetzt einmal so aus. Naja, da sind ein paar so selbstgefällige Empörkömmlinge, ein paar so hohe Herren, die ihre Macht auch ausnutzen, und das werden sie auch getan haben. Das wird ihnen auch von Jesus vorgeworfen. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich, wenn wir genau hinschauen, die Situation begreifen, die hier gerade im Gange ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, diese Priesterschaft hat nicht einfach gesagt, wir sind jetzt Priester, sondern es ist eigentlich genau geregelt, wer Priester sein darf, wer hoher Priester ist, und es ist in der Tora, in den Gesetzen geregelt, es ist der Tempeldienst geregelt, und genau genommen waren sie sozusagen, und so haben sie das auch gesehen, von Gott autorisiert, diese Dinge zu beurteilen, und von Gott autorisiert, hier Lehre und Irrlehre auseinanderzuhalten. Und sie waren von Gott autorisiert, zu sagen, das gehört in den Tempel und das nicht. Und so haben sie ihr Amt begriffen. Ob sie es gut ausgeführt haben, ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, Jesus tadelt sie aufgrund vieler Dinge und sagt, eigentlich sollt ihr euer Amt anders ausführen. Aber er stellt nie das Amt an sich in Frage. Aber sie nehmen für sich aufgrund dessen in Anspruch, wirklich autorisiert zu sein und diese Autorität zu haben. Und was passiert jetzt? Jetzt kommen die Apostel und sagen, nein, wir haben die Autorität. Warum? Weil wir haben den Messias gesehen. Wir waren 3 Jahre mit ihm unterwegs. Wir haben seine Wunder gesehen, wir haben seine Lehre gehört. Wir haben gesehen, wie er auferstanden ist. Wir haben gesehen, wie er in den Himmel entrückt worden ist. Sie beanspruchen genau dieselbe Autorität und sagen, eigentlich haben wir diese Autorität. Wir sind die Guten, so ungefähr. So, und jetzt stehen 2 Gruppen gegenüber, die behaupten, wir haben die Autorität. Und es geht um die Streitfrage, wer war Jesus? Wer war Jesus? Nämlich, war er jetzt wirklich oder ist er jetzt wirklich der Messias oder nicht? Und diese beiden Fragen sind eng miteinander verknüpft. Die Frage, wer ist Jesus und ist Jesus der Messias, ist untrennbar damit verbunden, wer hier die geistliche Autorität hat. Das heißt, da geht es auf Spitz und Knopf, wie man so schön sagt. Es ist nicht so, dass da einfach ein paar Leute gesessen sind, ja, sie haben ihr Amt nicht gut ausgeübt, sie haben es durchaus auch missbraucht, man könnte von Amtsmissbrauch reden, aber da geht es wirklich jetzt um eine ganz zentrale Frage des jüdischen Glaubens. Und beide nehmen für sich in Anspruch, die Autorität zu haben, um diese Frage zu beantworten. Was ist, wenn Jesus nicht der Messias ist oder wäre? Dann ist die Handlungsweise und der Ärger des Hohen Rates absolut verständlich. Was predigen die Leute da im Tempel? Was haben die da verloren? Und damit ist auch ihre Autorität gar nicht in Frage gestellt. Was aber, wenn Jesus wirklich der Messias ist, von dem wir heute alle ausgehen, als selbstverständlich? Was ist dann? Dann ist es tatsächlich so, dass der Hohe Rat dafür gesorgt hat, dass dieser Messias eliminiert wird. Dann ist es eine unglaubliche, fast unverzeihliche Schuld. Wir wissen, vor Gott ist viel, kann man viel Vergebung finden, aber und damit ist auch die Autorität weg, dieses Gremiums. Wenn sie nicht erkannt hätten, dass der Messias da war. Also da geht schon um etwas. Und daher sagen sie, okay, diese Leute sollten wir eigentlich, mit denen sollten wir schauen, dass wir es schnell wegkriegen. So, genau. Aber die Geschichte geht weiter und da heißt es, im Rat gab es aber auch einen Pharisäer namens Gamaliel. Dieser war ein ausgezeichneter Kenner der Heiligen Schrift und beim Volk sehr beliebt. Er erhob sich und befahl die Apostel für kurze Zeit hinaus, hinauszuführen. Dann richtete er das Wort an die Ratsmitglieder. Männer Israels, überlegt euch gut, wie ihr mit diesen Männern verfahren wollt. Vor einiger Zeit trat ein gewisser Theudas auf und gab vor, ein bedeutender Mann zu sein. Etwa 400 Leute schlossen sich ihm an. Doch er wurde getötet, seine Anhänger zerstreuten sich wieder und die Bewegung wurde zerschlagen. Nach ihm, zur Zeit der Volkszählung, erlebten wir das Gleiche mit Judas von Galiläa. Auch er versammelte Anhänger um sich, doch auch er wurde getötet und seine Nachfolger zerstreut. Deshalb rate ich euch, diese Männer in Ruhe zu lassen. Wenn es ihre eigene Lehre und ihre eigene Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können. Und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Der Hohe Rat hörte auf Gamaliel. Man ließ die Apostel vorführen und auspeitschen. Bevor sie wieder freigelassen wurden, befahl man ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Die Apostel verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie gingen heim und sagten, liebe Leute, wir müssen jetzt ein bisschen leiser treten. So geht es nicht mehr weiter. Die sind schon sehr verärgert. Na, die Textstelle heißt natürlich anders. Und es heißt, und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Also genau um die Streitfrage, um die es geht, Jesus ist der Messias, das wird weiterhin gepredigt. Nun, ich denke, Gamaliel ist sehr weise, er bewahrt den Hohen Rat durch seine Weisheit von weiterer Schuld. Zumindest vorerst. Wir wissen, die Geschichte geht nur weiter. Aber natürlich für die Priesterschaft und die Schriftgelehrten steht außer Frage, dass sie die Autorität haben, diese Angelegenheit zu beurteilen und richtig einzuordnen. Und die Mittel werden auch verschärft. Bei der ersten Gefangennahme werden die Apostel nur abgemahnt. Leider, so geht's nicht, geht's heim und gibt's eine Ruhe. Jetzt werden sie schon ausgepeitscht. Das heißt, leider, wenn es nicht hört, dann, wir haben andere Mittel auch noch. Also der Ton verschärft sich und auch die Mittel verschärfen sich. Warum kann die hohe Priesterschaft nicht erkennen, dass Jesus der Messias ist. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe. Entweder sie waren wirklich nicht besonders interessiert an Gott und nur an der Macht und sehr weltlich orientiert und politisch orientiert und es war ihnen eigentlich wurscht. Das ist eine Antwort. Oder sie halten es völlig für ausgeschlossen, dass Gott sozusagen ohne für sie sichtbar oder erkennbar an ihnen vorbei handelt oder andere Wege gehen, als sie sich das vorstellen. Weil sie sind schließlich die geistliche Elite, da kann es doch nicht sein, dass Gott irgendwas macht, was außerhalb ihrer Reichweite ist. Das zumindest könnte auch eine Vorstellung sein. Und vielleicht ist es eine Mischung aus beiden. Und eine Frage, die ich in unsere Zeit heute mit hereinnehmen möchte, ist, wir sollten uns auch damit beschäftigen, wo wir vielleicht ähnlich unterwegs sind. Weil einerseits stehen wir in der Leitung vielleicht besonders, aber jeder Einzelne doch in der Verpflichtung zu beurteilen, was ist richtig und was ist falsch. Wird, was wir hier erzählen, ist es der Gemeinde zuträglich oder nicht? Oder wenn andere Leute in die Gemeinde kommen und irgendwelche Theorien verbreiten, das heißt, auch wir sind aufgefordert, wie der Hohe Rat einst, zu sagen, ja, das ist aber nicht so gesund für die Gemeinde. Und das ist schon gesund. Andererseits müssen wir auch die Demut haben und erkennen, dass Gott oft auch andere Wege geht, wo er uns nicht unbedingt direkt einlädt, dabei zu sein. Es ist schon so, dass Gott auch seine eigenen Wege geht. Und das ist doch eine sehr menschliche Gefahr. Davor möchte ich warnen, weil wir hören das schon in Lukas im Kapitel 9, 49 und 50. Also im Kapitel 9, Vers 49 und 50, da sagt Johannes, sagte zu Jesus, das ist Johannes der Jünger, Meister, wir haben gesehen, wie einer in deinem Namen Dämonen austrieb und haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht zu uns gehört. Und was sagt Jesus? Doch Jesus entgegnet ihm, hindert ihn nicht. Wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Oder auch in Johannes, Kapitel 3, 26 und die folgenden, da heißt es, daraufhin kamen sie Johannes, diesmal ist gemeint Johannes der Täufer, und es sind die Jünger vom Johannes gemeint, vom Johannes dem Täufer, und sagten, Meister, der Mann, dem du auf der anderen Seite des Jordan begegnet bist, auf den du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns zu kommen, kommen nun alle zu ihm. Das geht noch nicht, bitte. Und Johannes, in dem Fall der Täufer, erwiderte, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben ist. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sagt Johannes der Täufer. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten, mehr nicht. Das heißt, es gibt schon auch Dinge, die außerhalb unserer Vorstellungskraft sind und wir sollen schon wachsam sein und müssen nicht alles zulassen, aber auf der anderen Seite müssen wir auch aus dieser Geschichte lernen, dass Gott auch andere Wege benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Und da müssen wir offen bleiben. Und ich sage, wie könnte man das am besten unterscheiden? Ich möchte so ausdrücken, wir haben keinen Anspruch auf unseren Weg, nämlich wirklich auf unseren Weg, wie die Dinge laufen sollen, aber eine Einladung auf Jesus zu schauen. Und er, heißt es auch im Johannesevangelium, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das immer für sich in den Mittelpunkt zu rücken, bei den Betrachtungen ist nicht so einfach, aber ich glaube, wenn wir das tun, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Und ich denke, dass das auch die Jünger gemacht haben. Die Apostel gemacht haben. Wie dem auch sei, Nicht nur die Hohepriester, auch die Apostel sehen sich durch Gott beauftragt und verpflichtet und von Jesus, und sie predigen von Jesus. Sie tun das auch weiterhin, und wir werden das in der nächsten Predigt von Werner hören. Der Konflikt ist nicht bereinigt. Ja? Wie es weitergeht, wird sich noch weisen. Da dürft ihr gespannt sein. So, Teil 2. Szenenwechsel. Gemeinde in der Welt, haben wir jetzt gehört, Gemeinde intern. Schauen wir uns den Text an. Gleich nach diesem Text, den wir gelesen haben, heißt es in Apostelgeschichte 6, 1 bis 7, doch als die Zahl der Gläubigen immer größer wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Nicht mit dem Hohen Rat, sondern in der Gemeinde. Tja, also, das gibt's auch, gell? Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Deshalb beriefen die 12 eine Versammlung aller Gläubigen ein. Wir Apostel sollten unsere Zeit dazu nutzen, das Wort Gottes zu predigen und zu lehren und uns nicht mit der Organisation der Mahlzeiten oder Ähnlichem beschäftigen, sagten sie. Deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Auf diese Weise haben wir Zeit für das Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort. Dieser Vorschlag gefiel allen und sie wählten folgende Männer. Stephanus, ein Mann voller Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia, der zum jüdischen Glauben übergetreten und jetzt Christ geworden war. Diese 7 wurden den Aposteln vorgestellt und sie legten ihnen die Hände auf und beteten für sie. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus, die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Nun, wir sehen, es gibt einen enormen Zuwachs an Mitgliedern und zu wenig Personal. Und die Apostel sind überfordert, nämlich allen anfallenden Aufgaben nachzukommen. Die Lösung, wir stocken den aktiven Mitarbeiterstab auf. Personalplanung ist also gefragt, würde man heute im Management sagen. Gell? Was erstaunlich ist bei dem Text, ist einmal die hohen Anforderungen, die für das Austeilen von Essen da angesetzt werden. Man denkt sich, ja gut, ein paar Körbe mit Brot und ein paar Schüsseln mit Suppen wird man ja verteilen können, aber es heißt, deshalb, Freunde, wählt unter euch 7 Männer mit gutem Ruf aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und Weisheit besitzen. Also es geht nicht nur um das, dass man kräftig genug ist, um die Körbe zu tragen. Und da heißt es, ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. Nun, ich denke, das hat schon auch seine guten Gründe und da können wir uns durchaus auch orientieren, muss nicht eins zu eins sein, aber orientieren in der Gemeinde. Erstens einmal, wir haben gehört, die haben sich ungerecht behandelt gefühlt. Das heißt, um dem Ruf dieser Benachteiligung entgegenzutreten, brauche ich schon einmal Leute mit gutem Leumund, denen ich nichts nachsagen kann, die nicht eigensüchtig sind, die nicht im eigenen Interesse vielleicht handeln. Wenn ich solche Leute zum Verteilen und für so eine Aufgabe einsetze, dann wird schon schwieriger, dass ich sage, ja okay, der hat mich benachteiligt, der schaut ja nur auf das eigene oder auf die anderen. Das wird schon ein bisschen schwierig. Außerdem ist die Gemeinde keine reine Zweckgemeinschaft, sondern es ist eigentlich eine Heilsgemeinschaft. Ja? Das macht schon einen großen Unterschied. Und Leute, die einen Dienst verrichten, egal ob es Brot austeilen ist, egal ob man da draußen steht, ob man Musik macht oder sonst irgendwas, da muss man sagen, die sind für alle in der Gemeinde, aber auch außerhalb viel stärker sichtbar. Und wie sie gesehen und beurteilt wird, so wird auch die Gemeinschaft mit Gott beurteilt. Und so wie die Gemeinschaft beurteilt wird, so ziehen manche außerhalb und innerhalb auch ihre Schlüsse auf Gott. Das ist leider so. Es ist nicht immer gerechtfertigt, weil die Gemeinschaft, das brauche ich niemanden erinnern, sagen, nicht perfekt ist. Ja? Aber es passiert trotzdem so. Und man sollte dann danach trachten, dass man möglichst geeignete Personen auswählt, auch welche, die gut im Glauben stehen. Es werden ja auch Fragen herangetragen. Und es geht nicht nur um Essen verteilen, es geht ja auch um eine gewisse Seelsorge, eine gewisse Gemeinschaft. Und wir hören es auch aus dem Text, die Apostel wollen weiterhin den Dienst der Lehre und Verkündigung versehen und sorgen damit auch weiterhin, wie wir gehört haben, für die Ausbreitung des Glaubens. Nun, zwei scheinbar sehr unterschiedliche Geschichten. Diakonenwahl und auf der anderen Seite die Anklage durch den Hohen Rat. Nun, was hat mich jetzt veranlasst zu sagen, ja, wäre trotzdem interessant, das gemeinsam anzuschauen. Erstens einmal, und das ist ganz wichtig, das wird auch für den Werner, der wird euch nächste Woche die Predigt bringen und da geht es ganz massiv um den Stephanus. Und plötzlich taucht dieser Stephanus auf, woher? Genau genommen ist es nur ein kleiner Einschub, damit die Leute wissen, wo der Stephanus plötzlich herkommt. Ich weiß gar nicht, ob bei diesem Artikel so die Diakonenwahl im Mittelpunkt steht, weil es geht eigentlich in all diesen Texten bis zum Ende vom Kapitel 7 um die massive Auseinandersetzung zwischen der Hohen Priesterschaft und den Aposteln. Aber wenn ich nicht erkläre, wo plötzlich der Stephanus herkommt, ist es dann auch schwierig einzuordnen, was in der nächsten Predigt passiert. Deswegen, denke ich, hängt der Text schon mit den anderen Stellen zusammen. Es ist mir aber noch etwas anderes aufgefallen. Erstens, nämlich, dass die Aposteln hätten auch sagen können, wir haben jetzt wirklich andere Probleme. Das werdet doch bitte selber lösen können. Wir sind bis oben hin voll mit Problemen, wir streiten gerade da, wir haben täglich im Tempel zu predigen, wir haben Diskussionen, die Gemeinschaft wächst. Was mir sehr gut gefallen hat, und das ist mir gerade im Gegenüberstellen dieser beiden Texte aufgefallen, dass ihnen wahnsinnig wichtig war, das Wort zu predigen und die Verkündigung voranzutreiben. Sie haben gesagt, niemand soll verloren gehen, jeder soll von Jesus wissen. Aber, und das ist wichtig, es war ihnen nicht minder wichtig, eine gute Gemeinschaft untereinander zu haben. Sie haben das Problem wahrgenommen, sie haben zugehört, sie haben sich Gedanken darüber gemacht, sie haben gesagt, wir können es uns auch nicht erlauben, untereinander Zwietracht zu haben. Und ihnen war unglaublich wichtig, dass es eine funktionierende Gemeinschaft gibt. Und das ist mir eigentlich bei diesem Kontrastprogramm sehr stark aufgefallen. Das heißt, beides hat eigentlich dieselbe Gewichtung. Es wird nicht gegeneinander ausgespielt. Ja, sie machen es nicht selbst, aber sie suchen eine gute Lösung und sie sagen nicht irgendwie, ja, ihr Dreisatz gerade da, macht ihr das. Sondern sie sagen, wir brauchen wirklich Leute, die im Geist Gottes wandeln. Wir brauchen wirklich Leute, die verstehen, um was gehen. Wir sind in einer Heilsgemeinschaft. So wie Gott auf jeden Einzelnen schaut, so wie Gott das niemand zurücklässt, so wollen auch wir niemand zurücklassen. Jesus ist auch an niemanden vorbeigegangen. Er hat immer verkündigt, hat immer das Wort hochgehalten, aber er hat immer auch die Menschen gesehen. Und ein Gott, der die Menschen sieht, der barmherzig ist, der Gemeinschaft sucht für die Menschen, interessiert sich für Menschen und das muss auch in der Gemeinschaft zum Ausdruck kommen. Und die Apostel haben genau gewusst, wir können nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und das ist mir irgendwie so beim... Ja, es war mir vorher auch irgendwie klar, aber es ist so ein Kontrast, der das auch sehr stark hervorhebt. Das heißt, die Apostel gehen völlig in ihrem Sendungsbewusstsein auf, ihnen ist aber auch klar, dass es ihnen einen guten Zusammenhalt und Einheit geben muss und dass die Leute aufeinander schauen sollen und dass Streit in der Gemeinschaft genauso schädlich ist wie Streit mit den Kontrahenten außerhalb der Gemeinde. Es gibt für sie nicht die Frage, Gemeinschaft oder Verkündigung, keines von beiden darf zurückbleiben. Ja, und ich denke, auch da können wir uns ein Beispiel nehmen. Denn ich denke, was braucht eine gesunde Gemeinde, Entschuldigung, die in die Zukunft schaut, was braucht eine gesunde Gemeinde, die Zukunft hat? Im Grunde sind es genau diese beiden Standbeine. Wir brauchen eine gesunde Lehre und nicht nur innerhalb von der Gemeinde, sondern auch eine Verkündigung hinaus. Und wir brauchen auch eine gute innere Gemeinschaft. Ich glaube, das ist der Schlüssel einer gesunden Gemeinde, die auch eine Zukunft haben soll. Und ja, ich würde mal sagen, wir bemühen uns, aber in manchen Punkten haben wir Luft nach oben. Das muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, der in der Leitung bin. Ja? Da ist noch nicht alles erreicht. Da dürfen wir schon noch zulegen. Und ich möchte mit euch auch noch den letzten Satz teilen dieses Textes. Wir haben begonnen damit, dass gefragt worden ist, wer hat die Autorität, die Geistliche? Die Hohenpriester, der Hohe Rat, die Schriftgelehrten oder die Apostel? Es ging um einen Streit mit der Priesterschaft, mit den Schriftgelehrten. So sind wir eingestiegen. Wie endet dieser Absatz? Und da sieht man auch, wie schön auch diese Geschichte eingebettet ist. Sie endet damit, Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus, die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu. Das haben wir schon ein paar Mal gelesen. Aber dann kommt's, und das lesen wir da zum ersten Mal. Und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Also ich finde schon, dass das irgendwie ein schöner Abschluss ist zur ersten Geschichte. Ne? Das hat schon was. Gefällt mir. Ja, in diesem Sinne, zwei Geschichten, scheinbar unterschiedlich und doch zusammengefasst. Ich weiß nicht, jetzt habe ich auf die Zeit nicht geschaut, waren wir dreimal so lang, vorgenommen hätte ich mir's. Okay, passt.